Geschichte für kleine und große Mädchen, so wie ihr. Genau solche jungen Mädchen gibt es in meiner Geschichte nämlich. Allerdings nicht vier, sondern nur drei. Aber das macht nichts. Jetzt sind das vier. Es war ein wunderschöner Frühlingstag, so wie heute. Die Sonne schien warm. Die Kinder spielten draußen vor dem Haus. Das war jetzt nicht in Schweinfurt, das war in einem anderen Land, wo das Land ganz groß und weit ist. Da kann man bis zum Horizont gucken. Im großen Land Amerika. So, die Mädchen überlegten, was machen wir denn heute Nachmittag? Haben sie dies gespielt und das gespielt und Fang gespielt und sonst was gespielt? Und dann sagte ein Mädchen, lasst uns Pony reiten gehen. Oh, da kommt ja noch ein Mädchen. Jetzt sind das fünf. Wunderbar. War das geplant? Okay. Also, lasst uns Pony reiten. Die Eltern saßen auf der Veranda draußen hinterm Haus in der Sonne und unterhielten sich. Und der Vater, waren zwei Familien. Die eine Familie war eine gläubige Familie. Die ging jeden Sabbat zum Gottesdienst. Die andere Familie, da sagte der Vater, ich brauche keinen Gott. Ich schaffe das auch ohne. Jetzt hörten die Eltern, dass die Mädchen Pony reiten wollten, weil da hinten war ein Pony ganz weit draußen. Der Pferch war offen und das Pony war ganz weit draußen. Da stand der Vater auf und sagte zu dem Mädchen, wisst ihr Mädchen, es ist ja ganz toll, was ihr wollt, Pony reiten, aber das Pony da draußen, das hat so seinen eigenen Kopf. Oh, jetzt werden es immer mehr. Also je länger die Geschichte dauert, desto mehr Mädchen kommen. Jetzt bin ich schon bei sechs. Wer bietet mehr? Oder sind's da jetzt alle? Alle rechtzeitig gekommen. Wunderbar. Guten Morgen, Ladies. Das ist ja ganz fantastisch. Habe ich ja noch nie gehabt. Ne? Also, drei Mädchen, jetzt sind da sechs Mädchen. Wir wollen Pony reiten. Und der Vater wollte zu den Mädchen, hat den Mädchen gesagt, wisst ihr, das Pony, das hat so ein bisschen seinen eigenen Kopf. Jetzt kommt noch, nicht ganz. Er zieht graziös vorbei. Okay, wie sagt man denn, wenn so ein Pony nicht so will, was wir wollen? Wie nennt man das? Laut? Störrisch. Wie sagt man bei Kindern? Zickig. Und bei Jungs? Dickkopf oder sowas. Oder gilt das für Eltern? Keine Ahnung, egal. Also auf alle Fälle wollte er Ihnen erklären, das klappt nicht. Ich müsste ja erstmal das Pferd satteln und dann draußen auf die Weide reiten und dann mit dem Lasso das Pony einfangen und dann in den Pferch bringen und ihm gut zureden und so. Und dann haben wir vielleicht Glück. Aber das geht heute nicht. Schade, ne? Wisst ihr, was die Mädchen gemacht haben? Hat ein Mädchen gesagt, wisst ihr, der liebe Gott kann uns doch das Pony schicken, oder? Kann er das? Na klar kann er das. Da haben die Mädchen sich niedergekniet und haben gebetet. Lieber Gott, wir wollen Pony reiten, schick uns doch bitte das Pony. Der Vater, der das hörte, dem ist ganz anders geworden. Hat gedacht, Mensch, ich möchte nicht, dass die Mädchen jetzt enttäuscht sind. Und als die Mädchen mit dem Gebet zu Ende war, da wollte er gerade sagen, also wisst ihr Kinder, das ist ja ganz nett, dass ihr um das Pony betet, aber, ihr wisst doch, dieses Pony, da werdet ihr keinen Erfolg haben. Aber bevor er den Mund aufgemacht hat, hat er nochmal auf die Weide geguckt und er konnte seinen Augen kaum trauen, das Pony ist im Galopp auf das Haus zugelaufen, in den offenen Pferch und blieb dort stehen, wie so ein Pony macht, die Nüstern gebläht. Der Vater konnte seinen Augen kaum trauen. Das hat er noch nie erlebt gehabt. Und jetzt haben die Mädchen den Sattel geholt und stellt euch vor, drei Mädchen, jetzt sind das hier schon sechs Mädchen, schwärmen um das Pony von allen Seiten, wedeln mit dem Sattel in der Luft, von vorne, von hinten, von der Seite. Was würde denn normalerweise ein Pony jetzt machen? Kicken, stoßen, Beine ausstrecken, lass mich in Ruhe. Ihr seid wie die Fliegen, ihr seid wie Bienen, ich will nicht gestochen werden. Aber nein, das Pony blieb ganz brav stehen. Und den Rest des Nachmittags waren die Mädchen Ponyreiten. Und das Pony war das bravste Pony der ganzen Welt. Als dann die Eltern da am Kuchen- und Kaffeetisch saßen und gesehen haben, was da passiert war, da sagte der Vater von den anderen Kindern, sagt er, sowas habe ich noch nicht erlebt. Es muss wohl doch einen Gott geben, zu dem man beten kann. Und dann ist dieser Vater auch gläubig geworden, weil er gesehen hat, wie Kinder vertrauensvoll zu Gott beten und Gott das Gebet erhört. Tolle Geschichte, ne? Das wollte ich euch heute erzählen. Schön, dass ihr hier wart. 6 Mädchen in Schweinfurt, das werde ich nicht vergessen. Toll. Gemeinde hat Zukunft. Dankeschön. Das war jetzt die Kurzpredigt, das Ausführlichere. Aber ich sehe, ihr seid gerne im Hause Gottes. Haben ein ausführliches Bibelgespräch gehabt. Vielen Dank, dass du uns das letzte Kapitel des Hebräerbriefs teilweise nochmal aufgeschlossen hast. Nächste Woche beginnt ein ganz neues Thema, das erste Buch Mose, auch ganz spannend. Ich freue mich, dass ihr Freude habt am Bibelstudium. Ich bedanke mich ganz herzlich für die freundliche Einladung, endlich mal eure Gemeinde kennenlernen zu dürfen. Schweinfurt ist mir nicht fremd, aber mehr vom Namen bekannt. Und die Gemeinde erlebe ich heute zum ersten Mal und freue mich sehr darüber. Ich habe ja mal nicht gar so weit weg von euch gewohnt, in Nürnberg, in Coburg. Von daher ist mir Franken nicht ganz fremd. Und schön, dass ich hier heute den Tag mit euch verbringen kann, dass es gutes Essen gibt heute Mittag, dass alle eingeladen sind. Ich habe ja auch nichts mitgebracht und bin sicher, ich bekomme was Leckeres. Habe Gastfreundschaft schon erlebt gestern Abend und heute Nacht, ganz nach Hebräer 12, Vers 1. Seid gastfrei und schenkt die Liebe anderen weiter. Ich bedanke mich auch für die Einladung, ein bestimmtes Thema mit euch zu bedenken. Ihr habt ja den Aushang gesehen. Stichwort ist das Reich Gottes. Es gab vor kurzem, ich weiß nicht, ob es im März war oder im Februar, in Adventist World, dem Innenteil von Adventisten heute, einen Artikel, da ging es um die Frage, mit welchem Begriff lässt sich das Anliegen der ganzen Bibel umschreiben? Und der Artikel bezog sich jetzt speziell auf Ellen White, welche Begriffe und welche Sätze sie dazu gemacht hat. Ganz interessant. Aber unabhängig davon, wenn ich euch frage würde, ich tue es jetzt, mit welchem Begriff lässt sich das Anliegen Gottes in der Heiligen Schrift am besten zusammenfassen? Mal ganz spontan. Gibt es da einen Begriff? Muss aber lauter sein, sonst höre ich es nicht. Liebe habe ich jetzt erwartet, das musste doch kommen. Genau. Ihr müsst lauter reden. Rettung, Errettung, Erlösung, Dankeschön. Frieden, ja, wunderbar. So, heute Morgen nehmen wir uns das Stichwort Reich Gottes. Wir haben gestern Abend schon im kleineren Kreis uns Gedanken gemacht, welche vielen Vorstellungen es zum Reich Gottes in unserer Welt gibt. Und zwar nicht nur in der Christenheit, sondern allgemein, auch im politischen Bereich, im wirtschaftlichen Bereich, im gesellschaftlichen Bereich, hat es immer wieder Menschen fasziniert, das Reich Gottes zu bauen. Und in unserem eigenen Land hier gab es ja mal den Versuch, ein 1000-jähriges Reich zu bauen. Und das war nicht der letzte und nicht der erste Versuch. Und heute wird es ja auch wieder versucht. Da gibt es einen gewissen Herrn, der etwas weiter östlich von uns wohnt, der auch gerade wieder mal ein großes Reich bauen möchte. Nicht im Sinne Gottes, sondern im weltlichen Sinne, mit Macht, mit Gewalt, mit Militär, mit Mord und Totschlag. Aber ich möchte regieren, ich möchte herrschen über die ganze Welt am liebsten. Reich Gottes, die Sehnsucht der Menschen von Anfang an. Gestern Abend haben wir festgestellt, wie viele Vorstellungen und wie unterschiedlich diese Vorstellungen vom Reich Gottes gewesen sind und sind. Heute Morgen, jetzt in dieser Predigt, steht eine einzige Frage im Mittelpunkt. Jesus und das Reich Gottes. Was hat Jesus über das Reich Gottes gedacht und welches Verhältnis gibt es zwischen Jesus und dem Reich Gottes? Und wenn es da ein enges Verhältnis gibt und wenn wir Jesus lieb haben, dann ist es auch wichtig zu verstehen, was Jesus mit dem Reich Gottes im Sinn hat. Heute Nachmittag, schon mal als Ankündigung, werden wir uns dann der Frage stellen, die Gemeinde und das Reich Gottes. Dann geht es um uns, hier und heute. Was hat das Reich Gottes mit uns zu tun und was haben wir mit dem Reich Gottes zu tun? Und am Abschluss heute Nachmittag werden wir dann ein ganz typisch adventistisches Thema miteinander bedenken, eines, mit dem ihr schon bestens vertraut seid, bei dem ich euch aber trotzdem glaube, noch einiges Überraschende zeigen zu können. Wir werden uns mit Matthäus 24 beschäftigen, die Zeichen, die das Reich Gottes ankündigen. Aber jetzt zu der Frage, Jesus und das Reich Gottes. Ich habe es überschrieben, diese Predigt, die welterschütternde Jesus-Revolution. Denn das, was Jesus über das Reich Gottes lehrte und wie er es verstand, war in seiner Zeit tatsächlich revolutionär. Ich nehme an, ihr habt eure Bibel zur Hand. Ich hoffe es, ihr könnt sie brauchen. Wir werden ein paar Texte lesen und machen uns zunächst einmal bewusst, welche Erwartungen das jüdische Volk hatte im Blick auf das Reich Gottes. Die erwarteten auch das Reich Gottes. Sie sehnten sich danach, sie beteten dafür, denn die Propheten des Alten Bundes haben das Reich Gottes angekündigt. Das kann man nachlesen beim Propheten Jesaja und bei anderen Propheten. Ihr kennt Daniel 2. Wenn der Stein nicht von Menschenhänden aus dem Felsen kommt und die ganze Erde erfüllt wird. Daniel 2, diese große Vision vom Standbild. Oder in Daniel 7, wo der Menschensohn kommt und Gott ihm das Reich gibt, ihm und dem Volk Gottes. Ein weltumspannendes Reich, ein irdisches Reich, ein ewiges Reich und ein messianisches Reich. So in Kurzform das, was man sonst in dicken Büchern lesen kann. Ein ewiges Reich, ein irdisches Reich, ein weltumspannendes Reich und ein messianisches Reich. Ein Reich, in dem der Messias König regiert. Zur Zeit Jesu war die Erwartung nach diesem Reich Gottes sehr ausgeprägt. Vor allem deshalb, weil ja die Römer Palästina besetzt hatten und dort mit eiserner Hand regierten. Das eiserne Rom, Daniel 2. Und mit der militärischen Macht, so wie wir das jetzt in unserer Welt erleben, mit harter Faust ein Volk zu unterdrücken, um ihm dem eigenen Willen aufzuzwingen. Die Sehnsucht Israels nach Befreiung von dieser Macht, die können wir an einem Text will ich das illustrieren, lesen in Lukas Kapitel 1, Vers 32 und 33. Das ist der Anfang des Lukas-Evangeliums. Und da finden wir unter anderem die Ankündigung der Geburt Jesu und der Engel, der Maria ankündigt, du wirst einen Sohn gebären, der sollst du Jesus heißen, beschreibt der Engel die Aufgabe des Messias. Lukas 1, 32, 33. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben und er wird König sein über sein Haus Jakob, in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Genau das war die Vorstellung des ganzen jüdischen Volkes, auch der Maria und Josef und alle anderen. Wenn der Messias kommt, setzt er sich in Jerusalem auf den Thron, wo jetzt der Herodes da sitzt oder wer immer, und er wird dann die Römer aus dem Land kicken. Zack. Weil wenn Gott mit ihm ist, haben die Römer keine Chance. Das war die ganz klare Vorstellung. Und wir wissen, als Jesus in Jerusalem später in Jerusalem einzog, eine Woche vor seiner Kreuzigung, an dem Palmsonntag, wie es heißt, auf einem Esel, war das eine klare Ansage, denn die Propheten hatten schon davon gesprochen, dass der Messias auf einem Esel in Jerusalem einreitet. Also einerseits ganz demütig, nicht auf hohem Ross, sondern demütig auf einem Arbeitstier, aber gleichzeitig war es ein Hinweis auf das Kommen des Messias. Und ihr wisst, wie das Volk reagierte, die Kinder vor allem, ja, wow, jetzt kommt der König, Palmzweige abrissen, wedeln, roten Teppich ausrollen, Hosianna dem, der da kommt im Namen des Herrn. Das war die Erwartung der Jünger, aller Jünger, des ganzen jüdischen Volkes. Das Reich Gottes muss bald kommen. Und dann kam Johannes der Täufer. In der Wüste ruft er laut, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Kann man nachlesen, Matthäus 3 zum Beispiel, die ersten 12 Verse. Ich erspare das jetzt, das Lesen, ihr kennt das. Jetzt wird's bald soweit sein. Und dann kommt Jesus an den Jordan und lässt sich von Johannes taufen. Und Johannes sagt, siehe, das ist Gottes Lamm. Klingt nicht gerade nach einem mächtigen König. Lamm klingt mehr nach einem Opfertier. Die Leute wunderten sich, rieben sich die Augen, putzten sich die Ohren. Verstanden haben sie es nicht, aber später dann, hoffentlich. Und jetzt tritt Jesus auf. Johannes der Täufer wird gefangen genommen. Jesus tritt auf und sagt, das Reich Gottes ist nahe vor der Tür. Und ich lade euch ein, mit mir Markus 1 aufzuschlagen. Markus Evangelium, Kapitel 1, Vers 14 und 15. Hier habt ihr die Reich Gottes Verkündigung Jesu in einem Satz. Ganz kompakt. Also alle seine Predigten, die er gehalten hat, sind quasi in diesem einen Vers zusammengefasst. Das ist die Botschaft Jesu vom Reich Gottes. Ich lese Johannes 1, 14, 15. Nachdem Johannes gefangen gesetzt war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes. Die Verkündigung Jesu wird Evangelium genannt. Gute Nachricht, frohe Botschaft. Und sie lautet, die Zeit ist erfüllt. Und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Nicht wird bald kommen. Johannes der Täufer predigt, steht vor der Tür. Ist fast soweit. Jesus geht einen Schritt weiter und sagt, das Reich Gottes ist da. Radikal. Eine radikale Verkündigung. Gute Nachricht. Wir warten nicht mehr nur auf den Messias und sein Reich. Das Reich ist gekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Also ändert euer Leben und nehmt diese Botschaft ernst. Das Reich Gottes ist da. Diese Formulierung Reich Gottes, im Griechischen Basileia Touteou, heißt wörtlich übersetzt die Königsherrschaft Gottes. Das ist ein feiner Unterschied. Bei Reich denkt man meistens an ein geografisches Gebiet, ja, das Deutsche Reich. Das war eine Ausdehnung, eine Fläche. Und dieses Wort Basileia bedeutet nicht eine Fläche, sondern Herrschaft. Und zwar die Herrschaft Gottes, also die Königsherrschaft Gottes. Also im Deutschen heißt das dann, jetzt regiert Gott. Das ist sein Königreich. Nicht als Fläche, sondern als den Einfluss Gottes auf das Leben von Menschen, seines Volkes, seiner Jünger, aller Menschen, die die Botschaft vom Reich Gottes hören und dem Evangelium glauben. Fragen wir uns, wie sah das Reich Gottes denn eigentlich aus? Das Jesus verkündigt. Wie gesagt, Jesus kündigt es nicht an. Jesus verkündigt seine Gegenwart. Also, wie sah das Reich Gottes denn aus, das mit Jesus begonnen hat? Konnte man es sehen oder war es unsichtbar? Jesus wurde gefragt, wo ist das Reich Gottes? Diesen Text hatten wir gestern Abend gelesen und haben uns Gedanken gemacht, wie Menschen diese Frage beantworten, wo das Reich Gottes ist. Er stellt die Frage nochmal. Sie steht in Lukas 22, Vers 30. Die Pharisäer fragen Jesus, wo ist denn das Reich Gottes? Du predigst den Leuten, das Reich Gottes ist da, aber ich sehe nichts. Darf ich dich fragen? Wo ist denn das Reich Gottes? Hier und heute. Nicht das Reich Gottes, was kommt. Darüber reden wir auch. Aber das Reich Gottes, das schon da ist. Spannende Frage. Und wenn wir uns heute Nachmittag der Frage stellen, Reich Gottes und Gemeinde, ist das die gleiche Frage. Aber die heben wir uns noch für nach dem Essen auf. Da brauchen wir erst noch ein bisschen Stärkung im Magen, um uns der Frage widmen zu können. Wir bleiben jetzt noch bei der Frage, wo war denn das Reich Gottes, als Jesus sagte, das Reich Gottes ist da? Da sagte Jesus zum Beispiel, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja, okay, aber wo ist es denn dann? Nicht, da steht Jesus, sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ja, Jesus, ja, wo denn dann? Im Himmel? Ja, Jesus redet vom Himmelreich, aber er meint nicht ein Reich im Himmel, sondern der Himmel regiert jetzt auf der Erde. Wo denn bitteschön? Lukas 17, Vers 20 und 21, ihr könnt ja gerne nachschauen, wird oft und gerne zitiert. Und je nach Bibelübersetzung klingt das dann etwas unterschiedlich. Und das ist jetzt ein ganz wichtiger Unterschied. Es gibt Bibelübersetzungen, die klingen so in Lukas 17, Vers 20 und 21. Das Reich Gottes ist in euch. Schon mal gehört? Ja? Es gibt also Übersetzungen, die sagen, das Reich Gottes ist in euch. Und dann gibt es Menschen, die nehmen daraus, ziehen daraus den Schluss, okay, das Reich Gottes ist also unsichtbar, niemand kann es sehen, das Reich Gottes ist in mir. So, das Reich Gottes sozusagen in mir verkörpert oder eingeschlossen. In mir und in dir und in dir und in dir. Aber keiner sieht es. Nur wer es in sich hat, weiß davon. So könnte man den Text verstehen, oder sollte ich besser sagen, so könnte man den Text missverstehen. Denn was Jesus hier sagt, lässt sich genauer und besser wiedergeben mit, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Hört ihr den Unterschied? Ob das Reich Gottes in mir ist und in dir oder ob das Reich Gottes mitten unter uns ist, dann heißt das, wir sind im Reich Gottes. Das Reich Gottes ist unter uns, nicht in mir drin, sondern um mich herum. Und wir, die wir zum Reich Gottes gehören, sind in diesem Reich Gottes, das gegenwärtig ist, mitten unter uns. Ein ganz grundlegender Unterschied. Aber die Frage bleibt, Jesus verkündigt, das Reich Gottes ist mitten unter uns. Und wo war's denn? Wo war's denn? Nun, über diese Frage hat Jesus viel geredet. Wir werden heute Nachmittag uns das nochmal im Vorbeigehen anschauen. Ich weise jetzt nur darauf hin, dass in Matthäus 16 und in Lukas 12 Jesus sich mit den Pharisäern auseinandersetzt, immer mit dieser Frage, wo ist denn das Reich Gottes? Du predigst seit 3 Jahren das Reich Gottes, aber wir sehen immer noch nichts davon. Und dann benutzt Jesus Vergleiche vom Wetter. Er sagt, ihr könnt das Wetter lesen, aber ihr könnt die Zeichen der Zeit nicht erkennen. Ihr solltet das Reich Gottes sehen, aber ihr seht's nicht. Schwierige Frage. Übrigens heute auch nicht viel leichter. Gemeinde und Reich Gottes. Wo ist denn das Reich Gottes? Ist das das Reich Gottes? Und wo ist das Reich Gottes in der Welt? Wo merkt man's? Die gleiche bedrängende Frage. Wir reden von Gottes Herrschaft und fühlen uns doch oft zu arm und schwach und wissen oft gar nicht, wo das Reich Gottes zu sehen ist. Einen Text, der gibt uns vielleicht die Antwort. Und zwar in Matthäus Kapitel 11, die ersten Verse. Wir hatten schon gesagt, Johannes der Täufer war im Gefängnis. Noch lebte er. Wir wissen nicht genau, wie lange er im Gefängnis war, einige Tage, einige Wochen, einige Monate. Und der Johannes wurde unruhig. Johannes hatte gesagt, dies ist das Lamm Gottes. Er hat auf Jesus gezeigt. Gibt es auch wunderbare künstlerische Darstellungen, Gemälde. Johannes zeigt mit dem Finger auf Jesus am Kreuz. Das ist das Lamm Gottes. Wittenberg zum Beispiel, in der Kirche dort, wo Luther gepredigt hat. Also, wo ist das Reich Gottes? Johannes schickt Freunde zu Jesus und lässt ihn fragen. Ihr kennt die Frage. Bist du der, der kommen soll? Oder sollen wir lieber auf einen anderen warten? Spürt ihr das Ringen des Johannes? Jetzt hat er seine ganze Kraft und seinen ganzen Glauben und alle Kraft seiner Verkündigung am Jordan in diese Botschaft gelegt. Das Reich Gottes steht vor der Tür und er bringt das Reich Gottes. Er ist der König Israels. Jetzt sitzt er im Gefängnis und nichts passiert. Nichts passiert. Jesus, habe ich mich getäuscht? Habe ich dich falsch verstanden? Habe ich nicht gut auf den Heiligen Geist gehört? Habe ich dann Fehler gemacht? Sei so gut und hilf mir. Hilf mir aus meiner Not. Gefängnis ist nicht schön, aber diese geistige Not ist noch schlimmer. Habe ich meinen ganzen Verkündigungsdienst aus falsche Ross gesetzt? Matthäus 11. Und es begab sich, als Jesus diese Gebote an seine Jünger beendet hatte, dass er von dort wegging, um in ihren Städten zu lehren und zu predigen. Als aber Johannes im Gefängnis von den Werken Christi hörte, sandte er seine Jünger und ließ ihn fragen, bist du es, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und sagt Johannes, was ihr hört und seht. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Gehörlose hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium gepredigt. Und selig ist, der sich nicht an mir ärgert. Nachsatz. Habt ihr es verstanden, die Antwort? Ist sie euch sonnenklar? Oder fragt ihr euch auch noch, was meint denn diese Antwort? Johannes fragt, bist du der Messias? Und die Antwort kommt, erzähl dem Johannes, was gerade so passiert, was der im Gefängnis nicht mitkriegt. Was passiert denn da gerade? Etwas höchst Erstaunliches passiert. Wunder geschehen. Menschen stellen ihr Leben auf den Kopf. Die gehörlos waren, hören. Die blind waren, sehen. Tote stehen auf. Lazarus. Gott wirkt in dieser Welt. Das ist die Antwort. Gott wirkt in dieser Welt. Und dieses Wirken Gottes in der Welt durch Jesus ist das Zeichen, man könnte fast sagen, der Beweis, dass das Reich Gottes gekommen ist. Halten wir das fest, auch für heute Nachmittag. Wenn Gott in dieser Welt durch Menschen handelt, indem das Evangelium verkündigt wird und indem Menschen vom Evangelium befreit werden, gesund werden an Körper, Seele und Geist. Wenn Tote auferstehen, physisch Tote, geistlich Tote, wenn Menschen ihr Leben auf den Kopf stellen und vom Evangelium ergriffen werden, dann ist das Reich Gottes gegenwärtig. Nicht nur zukünftig. Wir merken, Reich Gottes hat nicht nur eine zukünftige Dimension, das ist uns Adventisten ja sehr vertraut, deswegen heißen wir auch so, ja, warten auf das Reich Gottes. Nein, es gibt auch eine gegenwärtige Dimension des Reich Gottes. Und gegenwärtig heißt jetzt, mit dem Kommen Jesu wurde das Reich Gottes auf dieser Erde Wirklichkeit. Allerdings nicht so, wie die Jünger das erwartet haben. Denn die wollten ja einen messianischen König auf dem Thron, der die Römer vertreibt. Aber da war nichts mit Römer vertreiben. Die Römer haben ihn gekreuzigt. Jesus war schwach, er starb. Und trotzdem sagt er, Das Reich Gottes ist da. Dort, wo das Evangelium seine Kraft entfaltet, dort, wo das Leben von Menschen verändert wird, da ist das Reich Gottes unter uns. Und wenn ihr die Evangelium lest, alle vier Evangelien haben im Grunde diese gleiche Botschaft. Erstens, Jesus verkündigt das Reich Gottes, vor allem den Armen. Vor allem die Armen bekommen das Evangelium zu hören. Warum? Weil die sich am meisten drüber freuen. Speisung der 5000. Nochmal Speisung von Tausenden. Es waren die Armen, die Jesus gerne folgten, weil sie von ihm etwas erwarteten. Und wenn ihr euch, wie ich, auch schon gefragt habt, warum in manchen Ländern Adventgemeinde wächst und wächst und wächst und wir froh sind, wenn wir die Zahlen halten und nur langsam schrumpfen, da gibt es eine einfache Erklärung dafür. In den Ländern, wo die Menschen sich auf ein besseres Leben auch vorstellen können, wo sie auf etwas Besseres hoffen als das, was sie haben, haben adventistische Verkündiger offene Ohren, weil sie sagen, das Evangelium gibt mir Hoffnung. Und man kann es ja auch nachlesen, ja? Wer dann Adventist wird in der Zweidrittelwelt, Afrika, Asien, Südamerika, die Kinder gehen dann auf adventistische Hochschulen, werden Ärzte und Professoren. Und man wird wer. Man kommt gesellschaftlich voran. Es ist gute Nachricht. Während wir hier im reichen und satten Europa, wer braucht eigentlich noch eine Kirche, oder? Bildung gibt's auch woanders. Sogar noch besser als bei uns. Und wirtschaftlich sind wir doch eigentlich ganz recht zufrieden. Na, mal gucken, wie es weitergeht. Und die Älteren wissen, nach dem Zweiten Weltkrieg waren unsere Säle alle voll. Ja, da hätte ein Vortrag, den Saal hätte nicht ausgereicht, so viele Leute wären gekommen. Andere Zeiten. Also, das Reich Gottes wird verkündigt von Jesus und die Wunder, die Jesus tut, zeigt, dass Gott regiert und dass Satan entmachtet ist. Jesus geht so weit und sagt, ich sah den Satan fallen wie ein Blitz vom Himmel, als er seine Jünger aussandte, zu verkündigen das Evangelium vom Reich Gottes. Und sie begeistert zurückkamen und sagten, sogar die Dämonen waren uns untertan, sagt Jesus, habe ich gesehen. Ich habe gesehen, wie Satan wie ein Blitz aus dem Himmel runterschoss. Jesus war sich also bewusst, wenn die Jünger das Reich Gottes verkündigen, Gott regiert im Leben von Menschen, dann hat Satan verspielt. Ich sag's nochmal. Wenn Gott in deinem Leben regiert, hat Satan keine Chance. Er ist der Herr, nicht Satan. Satan ist entmachtet. Er zappelt noch, er versucht's noch, wie ein wildes Tier, was angeschossen ist und mit unglaublicher Kraft sich nochmal gegen das Unvermeidliche wehrt. Aber er hat verspielt, er hat keine Chance. Christus ist Sieger. Und dieses Reich Gottes, sagt Jesus, und das ist noch eine ganz wichtiger Gedanke, dieses Reich Gottes ist unkaputtbar. Ihr kennt das Wort, oder? Ich weiß nicht, ob es im Duden steht, aber jeder versteht's. Unkaputtbar. Kannst du drauftreten, kannst gegen die Wand werfen, kannst anzünden, es ist immer noch da. Jesus hat das natürlich etwas anders dargestellt. Lest mit mir Markus 4, Vers 26. Da hat er ein wunderbares Bild verwendet, ein Bild aus der Natur, weil Jesus sehr von Natur verbunden war und natürlich die Menschen damals auch. Markus 4, Vers 26, er sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft und schläft und aufsteht, Nacht und Tag, und der Same geht auf und wächst, und er weiß gar nicht wie. Denn von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, dann die Ähre, dann den vollen Weizen aus der Ähre, und dann ist die Ernte da. Dieses Gleichnis von der Saat, die so im Stillen wächst, ohne dass ein Mensch etwas dazu tut, ist eines der vielen Gleichnisse Jesu vom Reich Gottes. Viele Gleichnisse hat er erzählt. Das ist eines der schönsten und kürzesten. Der Bauer sät und geht nach Hause. Den Regen macht er nicht. Der Bauer ist kein Regenmacher. Er wartet auf Gottes Regen von oben. Die Sonne kann er auch nicht an- und abschalten. Das macht die auch von selbst. Sorgt auch Gott dafür. Der Bauer geht nach Hause, liest Zeitung. Oder schält Kartoffeln vom letzten Jahr oder was immer er zu Hause macht. Bauern sind nicht arbeitslos. Auch im Winter nicht. Ein bisschen weniger zu tun. Aber der Bauer kann nicht dafür sorgen, dass das Getreide, das Gemüse, das Obst wächst. Wir ernten doch nur, ne? Also wir säen und wir ernten. Ja gut, Rosen muss man beschneiden und Bäume vielleicht auch. Aber das Getreide, wir können dran ziehen, hilft aber nicht. Dann geht's kaputt. Also, Gott sorgt für das Wachstum des Reiches Gottes. Wir können da gar nichts dazu tun eigentlich. Wir können es auch nicht verhindern, denn der Text sagt, von selbst bringt die Erde das hervor. Ich bin ja versucht zu sagen, wie von selbst. Aber hier steht tatsächlich automatisch, denn das steht hier im griechischen Grundtext, automaton. Das Getreide wächst automatisch, weil Gott in die Natur die Kräfte hineingelegt hat, die Kräfte des Wachstums. Das ist aber ein Bild nicht für den Bauern, sondern für den Prediger, für den, der für das Wachstum in der Gemeinde sorgen soll. Ihr habt ja einen neuen bekommen, habe ich gehört, freue mich, ihn wiederzusehen, wir kennen uns. Ja, wir Prediger und ihr aktive Gemeindeglieder, die ihr euch Gedanken macht um das Wachstum der Gemeinde und des Reiches Gottes, Jesus sagt, das geschieht automatisch. So einfach ist das. Man muss nur dafür sorgen, dass die Sonne nicht verstellt wird, dass wir nicht die Sonne verhindern und dass wir uns auch nicht vor dem Regen schützen. Im Moment ist ja wieder viel zu trocken, ne? Es ist ja schon jetzt schon wieder Trockenheit angesagt. Ich habe gestern einen Traktor über den Acker fahren, da war eine riesen Staubwolke, den Traktor konnte ich kaum sehen. Ja, mitten im März schon viel zu trocken. So, wir haben darüber nur bedingten Einfluss. Ihr Lieben, wir haben auch nicht den Einfluss auf unsere Gesellschaft. Wir können unser deutsches Land nicht ändern und nicht dafür sorgen, dass die Menschen aufgeschlossener sind. Wir können aber darauf vertrauen, dass Gott das Wachstum schenkt, wenn wir uns bewusst sind, dass wir Regen und Sonne brauchen und bereit sind zu ernten. Wir sind die Erntearbeiter. Wir säen, sagt Paulus, und wir ernten. Den Rest macht Gott. Ist das nicht gut? Zum Schluss noch ein paar Gedanken, wie Jesus dieses Reich Gottes verkündigt hat. Wir haben schon festgestellt, Gleichnisse ist ein ganz wichtiges Instrument von Jesus. Bildhafte Rede ist auch für uns ganz wichtig, um Evangelium zu veranschaulichen. Jesus hat mit der Verkündigung auch eine nachdrückliche Einladung verbunden. Also Jesus ging da richtig zur Sache und rief die Menschen mit allem Nachdruck auf, sich dem Reich Gottes anzuschließen und den Werten des Reich Gottes zu unterstellen. So wie wir es vorhin auch im Bibelgespräch anhand des Hebräerbriefs gesehen haben. Wir haben vorhin gesungen, trachtet zuerst nach Gottes Reich. Da, 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 bam, bam. Und alles andere wird euch hinzugegeben werden. Ist das nicht wunderbar? Wir kümmern uns ganz darum, dass Gott in unserem Leben regiert, also Reich Gottes, Herrschaft Gottes in unserem Leben. Der Rest ist Gottes Sache. Unsere Sache ist, uns ganz auf Gott einzulassen. Seine Sache ist, uns dafür zu segnen. Hast du das erlebt? Niemand? Hat niemand erlebt? Ihr denkt, ihr müsst in der Predigt immer still sein, ja? Bloß nicht die Miene verziehen. Bloß nicht sagen, Amen. Oder richtig, stimmt. Ihr dürft gerne reagieren und sagen, ja, genau so ist das. Ja, unser Bruder Buchevangelist hat heute schon sein Zeugnis gegeben, wie Menschen angesprochen werden, wie der Same manchmal lange braucht, bis ein Pflänzchen wächst und dann so freudig dich bist. Es war nicht umsonst, was ich gemacht habe. Vielen Dank. Also, ja, wir haben das erlebt. Ich kann das auch von mir sagen. Und wenn ihr die Bergpredigt liest, die Bergpredigt ist das Manifest des Reiches Gottes. Jesus ruft nach einer besseren Gerechtigkeit, also wirklich Gerechtigkeit leben. Jesus sagt, im Reich Gottes sind die, die den Willen Gottes tun, nicht die, die den Namen Gottes tragen, sondern die seinen Willen tun. Jesus sagt, das Reich Gottes ist wie ein Schatz im Acker, für den man alles hergibt, aber diesen Schatz will man haben. Oder die köstliche Perle. Jesus sagt, für das Reich Gottes gibt man etwas auf. Er erwähnt sogar die Eunuchen, also die entmannten Männer, und sagt, manche machen das für das Himmelreich. Also Jesus sagt, wenn dich deine rechte Hand ärgert, hau sie doch ab, du kannst doch einarmig ins Reich Gottes gehen. Wenn dich dein Auge verführt und du musst immer diese Filme sehen in der Nacht zwischen 2 und 4 und kommst nicht davon los, dann reiß dir doch mal das Auge aus. Hauptsache, du bist im Reich Gottes, lieber blind als gar nicht. Also Jesus ist unglaublich radikal. Er meint es wirklich tief ernst. Es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr passt, als dass ein Reicher ins Himmelreich kommt. Dann gibt's die ganz Schlauen, die sagen, ach ja, das Nadelöhr, das war so ein kleines Tor, wo das Kamel sich bücken musste. Nein, ihr Lieben, das Kamel, das Nadelöhr ist kein kleines Tor, wo das Kamel durchpasst, sondern das Nadelöhr ist ein Nadelöhr und das Kamel ist ein Kamel. Und die Jünger sagen, das geht doch gar nicht. Und Jesus sagt, recht habt ihr gesprochen, aber was bei Menschen unmöglich ist, das schafft Gott. Und wenn du, entschuldigt die Sprache, ich meine ja gar nicht dich oder vielleicht doch, wenn du so ein Kamel bist und nicht durchs Nadelöhr passt, dann sagt Gott, hilf mir Kamel durch dein Nadelöhr. Ich will ins Reich Gottes. Jesus hat es ja bei dem reichen Jüngling versucht. Da hat er keinen Erfolg gehabt, weil der reiche Jüngling eben so ein Kamel war, dass er sein Reichtum nicht loslassen konnte. Schade drum. Aber es gibt andere, die er durchs Nadelöhr gekriegt hat. Gott sei es gedankt, bis zum heutigen Tag. Man muss nicht arm sein, um gläubig zu sein. Man muss auch nicht reich sein. Man muss nur sagen, ich will ins Reich Gottes hinein. Wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, so vertrauensvoll, sagt, jawohl, ich nehme das Angebot an, besuche bald meinen Enkel. Wenn ich am Bahnhof bin und er mich dann begrüßt am Bahnhof, dann fragt er mich, Opa, hast du ein Päckli? Ihr merkt schon, wo der lebt. Ja, hast du ein Päckli? Sonst brauche ich ja gar nicht antanzen. Also wenn ich den besuche ohne Päckli, dann schickt er mich gleich wieder heim, sagt, das hättest du dir sparen können. Du kommst doch, um mir was zu schenken. Natürlich komme ich, um dir was zu schenken, damit wir wieder eine Woche spielen können. Also so das Reich Gottes annehmen, lieber Gott, wenn du kommst, dann beschenk mich. Komm nicht mit leeren Händen. Ich gehe auch zum Gottesdienst, um beschenkt zu werden, um aufzutanken und nicht mit leerem Magen und leerem Kopf und müden Glauben wieder nach Hause zu gehen. Ich hoffe, dass das heute so ein Tag ist. Es gibt sogar einen Text, das ist der stärkste überhaupt in den Evangelien, wo Jesus sagt, wir drängeln uns hinein ins Reich Gottes. Also nicht so wie die Engländer an der Bushaltestelle, einer schön hinter dem anderen, einer höflicher als der nächste, sondern so wie wir das hier kennen. Ja? Wenn ich in ICE einsteige, ja, und 30 Leute durch die gleiche Tür wollen, da muss man ganz höflich, unhöflich sein, ja. Immer so einen Millimeter, den anderen nicht physisch bedrängen, aber ihm deutlich sagen, jetzt bin ich dran. Oder ganz nett zu sein, nur einfach stehen zu bleiben und ganz, ganz freundlich zu sein, ja. Und dann zu sagen, aber ich bin der Nächste, ja. Nein, Jesus sagt, drängel dich ins Reich Gottes hinein. Ich habe dazu mal eine Taufpredigt gehalten, ja. Da war ein junger Mensch, der drängelte ins Reich Gottes. Das will Jesus. Da will ich unbedingt hin. Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, kann's vergessen, ist nicht geschickt zum Reiche Gottes. Lots Frau guckt zurück, konnte nicht loslassen. Die Jünger sagen zu Jesus, wir haben alles verlassen. Und was kriegen wir dafür? Oh, sagt er, Schwestern, Brüder, Gemeinde, Häuser, dein Bruder so und so hat ein schönes Haus, dort ist der Gottesdienst, das ist dein Bruder. Vom Bruder Conradi wird überliefert, ich habe ihn ja nicht mehr kennengelernt, nur seinen Sohn, den Arzt, den Waldfriede, dass er gesagt hat, alles ist euer. Klang wie Eier, aber er meinte euer. Er wollte damit sagen, Friedensau gehört euch, die Kapelle in Karlsruhe, in Wilmersdorf, das sind die ältesten Kapellen, die wir selbst gebaut haben. Karlsruhe ist meine Heimatstadt, da habe ich meine Kindheit erlebt. Alles ist euer. Das gehört euch. Ihr habt die Spenden gegeben, ihr habt die Arbeitskraft gegeben. Es gehört euch, es gehört nicht mir oder der Kirche. Es ist unser, nein, es ist Gottes. Gottes Eigentum. Und dann diese wunderbaren Gleichnisse von den Arbeitern im Weinberg. Auch um 5 Uhr abends gibt's noch einen Job bei Jesus. Der Feigenbaum, lass ihn noch ein Jahr. Gib diese Schwester, diesen Bruder in der Gemeinde nicht auf. Hochzeitsmahl, wer wollte da nicht der Einladung folgen? Aber es gab Menschen, die sagen, nein, ich habe geheiratet, ich habe einen Ochsen gekauft, ich habe ein Haus gebaut, ich fließe in mein Badezimmer, ich kann die Einladung nicht annehmen. Wie töricht! Wer wollte die Einladung ausschlagen? Genug der Beispiele. Die Gleichnisse Jesu veranschaulichen das Reich Gottes. Und nun zum Schluss, und dann höre ich auch auf, weil wir setzen ja nachher fort und ich hoffe, ihr habt heute Zeit, um auch den zweiten und letzten, den dritten Teil da noch mitzubekommen. Das Reich Gottes war ersehnt, von Johannes angekündigt, von Jesus als gegenwärtig proklamiert. Aber das ist nicht das Ende, sondern das Reich, was schon da ist, ist noch nicht fertig, hat noch eine zukünftige Seite, auf die wir warten. Und damit leben wir als Christen in einer Spannung zwischen das Reich Gottes ist mitten unter uns und das Reich Gottes ist immer noch vor uns. Das ist so eine spannungsreiche Sache. Wie so ein Gummiband. Ich weiß nicht, wer von euch das auch macht, so wie ich, ja, so morgens, ne? Mit dem, wie heißt das, Tetraband oder wie das Ding? Ja, einige wissen schon, ne? Das ist immer gut für die Arme. Ich hing einmal in einer Hängematte. Das war ein wunderbares, ich konnte so wunderbar schlafen. Hier ein Baum, dort ein Baum, ich dazwischen und ich wusste mich gehalten von diesem und diesem. Und so ist mein Glaube als Adventist. Ich weiß mich gehalten von dem Reich Gottes, was mit Jesus kam und mit dem Reich Gottes, das mit Jesus kommt. Was kann uns Besseres passieren, als in dieser Zwischenzeit, so würde es Jörg Frey dichten, ne? Wir leben in der Zwischenzeit zwischen Himmel und Erde, zwischen damals und Zukunft. In dieser Zwischenzeit liegen wir in der Hängewarte, nicht faul und arbeitslos, aber wir dürfen dort im Frieden Gottes leben und wissen, der Herr, der gekommen ist, wird wiederkommen. Das Reich Gottes, das er gebracht hat, wird in seiner ganzen Fülle noch auf uns zukommen. Und wir wissen auch, dass in einem seiner Gleichnisse, und zwar in Lukas 19, einmal Jesus sagt, ach so, lesen wir es. Lukas 19, Vers 11. Ich bin jetzt fast am Schluss, aber das möchte ich doch noch mit euch lesen. Lukas 19, Vers 11. Als sie nun zuhörten, sagte er ein weiteres Gleichnis, denn er war nahe bei Jerusalem. Und sie meinten, das Reich Gottes werde sogleich offenbar werden. Jesus geht nach Jerusalem, seine letzte Reise nach Jerusalem. Sie wird seinen Kopf kosten. Sie werden ihn töten. Die Jünger spüren, irgendwas passiert jetzt. Da ist so eine Spannung in der Luft. Sie wissen, Jerusalem ist unruhig geworden. Jesus hat viele Feinde. Jesus geht jetzt dahin, wo es gefährlich ist. Er hätte ja auch in Galiläa bleiben können. Jesus nähert sich Jerusalem und seine Jünger meinten, jetzt wird das Reich Gottes offenbart. Mit anderen Worten, jetzt wird Jesus in Jerusalem sagen und sagt, ich bin der König, her zu mir und ihr Römer, wir schmeißen euch jetzt raus. Damit rechneten die Jünger fest. Petrus hatte später sogar ein Schwert in der Tasche, ne, um Jesus rauszuhauen, wenn es heiß wird. So ein richtiger Fighter. Die Erwartung war, jetzt kommt das Reich Gottes. Und dann erzählt Jesus in Matthäus 24, 25, was wir heute Nachmittag nochmal anschauen, eine Geschichte von den anvertrauten Zentnern. Und dann heißt es, nach langer Zeit kam der Herr zurück. Nach langer Zeit. Merkt ihr die Spannung? Jetzt ist es soweit. Nach langer Zeit. Ihr Lieben, das ist genau die Situation, in der wir als Adventisten stecken. Seit bald 200 Jahren verkündigen wir das baldige Kommen Jesu. 200 Jahre, weil William Miller hat seine Entdeckung über Gottes Wort und die Wiederkunft Jesu 1818 gehabt. Das ist schon mehr als 200 Jahre her. Also seit über 200 Jahren glauben wir, sag jetzt wir, mit all denen, die vor uns waren und nach uns kommen werden, Jesus kommt wieder, Jesus kommt bald. Und in manchen Gemeinden steht es an der Wand vorne oder draußen an der Wand. Und gleichzeitig sagte Jesus, nach langer Zeit, nach der Auferstehung, als Jesus mit seinen Jüngern noch mal 40 Tage zusammen war, bevor er zu seinem Vater zurückging, Apostelgeschichte 1, Vers 3 bis 5, fragen die Jünger Jesus, wirst du jetzt dein Reich aufrichten? So diese erwarte Frage, wie mein Enkel, ja? Kommt Opa jetzt? Ja, dann bringt das Päckli, natürlich. Ist es jetzt soweit? Wie lange noch schlafen, so die Kinder vor Weihnachten oder vom Geburtstag, ja? Noch 5 Nächte, noch 4 Nächte, noch 3 Nächte. Es ist kaum zum Aushalten. Wirst du jetzt dein Reich aufrichten? Was antwortet Jesus? Die pastorale Luthersprache, es gebührt euch nicht zu wissen, Zeit und Stunde. Umgangsdeutsch, das geht dich gar nichts an. Das geht dich gar nichts an. Du hast eine Aufgabe zu tun, ihr Jünger. Erfüllt eure Aufgabe. Und spekuliert nicht darüber, wann Jesus wiederkommt. Ist das ein Wort für die Adventgemeinde heute? Wenn es jemals nötig war, dann auch heute. Weil auch wir heute immer wieder hören, noch 5 Jahre, noch 6 Jahre, noch 7 Jahre, und dann ist Schluss. Jesus sagt, es geht euch gar nichts an. Ihr habt was Wichtigeres zu tun. Seid alle Zeit bereit. Zum Leben und zum Sterben. Für die Herrlichkeit oder für das letzte Zeugnis eures Glaubens. Und dem Vater unser, und damit schließe ich jetzt wirklich, im Vater unser gibt es diese Bitte, dein Reich komme. Das Vaterunser ist eine Art Mustergebet für die Jünger. Es war nämlich damals so üblich, auch bei den Johannesjüngern, jeder Prophet oder jeder Rabbi, der so Schüler um sich geschart hatte, hatte für seine spezielle Gruppe besondere Gebete formuliert, an denen man diese Gruppe erkennen konnte. Also das Vaterunser ist ein Mustergebet, an dem man Jesu Jünger erkennen kann. Und mitten im Vaterunser ist diese Bitte, dein Reich möge kommen. Das heißt, richtig übersetzt aus dem Griechischen, lieber Gott, bring dein Reich auf die Erde. Das bedeutet das. Viele Christen haben dieses Gebet, dein Reich komme, missverstanden und haben gesagt, ja, lieber Gott, wir werden dein Reich bauen. Und wenn ihr in die Geschichte schaut, 2000 Jahre Kirchengeschichte, dann seht ihr, was passiert ist, wenn eine christliche Kirche das Reich Gottes auf Erden bauen will. Das geht schief. Es geht gründlich schief. Würde auch schief gehen, wenn wir das versuchen. Wir sind auch nicht besser als andere Christen. Nein, diese Bitte ist eine Bitte an Gott, er möge das Reich Gottes auf die Erde bringen. Betest du dieses Gebet auch noch? Ich hoffe, ja. Dein Reich komme. Das Reich, das du auf diese Erde gebracht hast. Das Reich, das mitten unter uns lebt. Und das Reich, das du vollenden wirst, ist die Herrschaft Gottes im Leben von Menschen. Manche sehen das nicht, Aber wir dürfen es mit den Augen des Glaubens sehen. Denn Gott wirkt in dieser Welt. Wunder bis zum heutigen Tag. Das Evangelium heilt Menschen von ihren Ängsten, von ihren Sorgen, von ihren Zweifeln und schenkt ihnen die Gewissheit, Jesus kommt, Christus ist Sieger. Was immer geschieht, Jesus kommt bald. Wann? Ich weiß es nicht. Aber er kommt. Und wer das auch glaubt von euch, den lade ich ein, darauf das Amen zu sprechen.